Willkommen zum Podcast der Stammi Kirche, die bewegt. Mögest du Gott begegnen, Veränderung erleben und eingeladen werden, Menschen zu beschenken.
In meinem ersten Gemeindepraktikum als Theologiestudent war ich in Österreich und durfte dort unter der Leitung von einem erfahrenen amerikanischen Pastor meine ersten Schritte machen. Und diese Zeit hat mich wirklich nachhaltig geprägt. Ich würde sagen, ohne dieses Praktikum wäre ich wahrscheinlich gar nie Pastor geworden. Ein Satz, der mich bis heute aus diesem Praktikum begleitet, ist die Aussage, die ganz oft von diesem Pastor so in den Raum gestellt wurde: God is in control. Paul, der Pastor, hat damit so viel gesagt wie: Gott hat's im Griff, Gott hat die Sache schon in der Hand, hey, keep cool, lass uns auf Gott vertrauen, Gott ist größer als wir. Was für eine entlastende Perspektive. Gott hat die Dinge im Griff, auf Gott können wir uns verlassen, Gott ist gut. Unser Problem ist ja, dass wir seit dem Sündenfall so einen ganz anderen Satz in unserem Innersten einprogrammiert haben. Und dieser Satz lautet: Ihr werdet sein wie Gott. Und das bedeutet so viel wie: Ihr müsst die Dinge im Griff haben. Ihr müsst die Kontrolle behalten. Ihr müsst selbst aus euch heraus wissen, was gut und böse ist. Ihr müsst euer Leben im Griff haben. Das ist die Lüge Satans. Die Wahrheit lautet: Wenn jemand glaubt, etwas zu sein, das er nicht ist, wird er an seinem Glauben zerbrechen. Rick Warren prägte den Satz, auch ein amerikanischer Pastor: God is God and we are not. Gott ist Gott und wir sind's nicht. Heute Morgen schauen wir in die Sprüche Kapitel 16 bis 22 und der rote Faden, den wir dabei verfolgen, das ist dieser Titel der Predigt: Der weise Mensch überlässt Gott die Kontrolle. Im Grunde genommen geht es in dieser Predigt um diesen besonderen Aspekt der Demut in unserem Leben. Aber Demut ist ein total unpopuläres Wort. Ich hörte kürzlich einen Podcast von einem amerikanischen Pastor, das war das dritte Mal. Er hat ein Buch geschrieben über Demut und seine Verlagsleute haben gesagt: Dieses Wort kommt nicht auf den Titel, sonst kauft es kein Mensch. Und das hat ihm sehr zu nachdenken gegeben, weil er sagt: Hey, dieses Buch habe ich für Christen geschrieben. Wenn Demut sie so abschreckt, dann läuft etwas grundlegend schief. Nun, unser ambivalentes Verhältnis zu diesem Begriff der Demut liegt ja vielleicht auch darin begründet, dass wir eine falsche Vorstellung von Demut haben. Manchmal verwechseln wir Demut mit Minderwertigkeitsgefühlen oder mit so einer Art falschen, schleicherischen Unterwürfigkeit. Demut im Sinn der Bibel ist aber etwas ganz anderes. Demut ist die ehrfurchtsvolle Anerkennung, dass Gott unfassbar größer und weiser und mächtiger ist als wir Menschen. Demut ist das Bewusstsein, dass wir in allem, was wir tun, uns vor einem allwissenden Gott rechenschaftspflichtig sind. Demut rechnet drittens mit dem Wirken Gottes in dieser Welt und in unserem Leben. Viertens, Demut stellt sich unter die mächtige Hand Gottes und unter seinen Willen, anstatt selbstherrlich und eigenmächtig zu handeln. Und fünftens, Demut überlässt Gott die Kontrolle, ohne die von Gott zugewiesene Verantwortung abzulegen. Sind so diese fünf Gedanken, die wir in dieser Predigt nachgehen. Demut ist das Gegenteil von Stolz und ein wesentlicher Schlüssel, um ein Leben in der Gunst Gottes zu führen. In Sprüche 18, Vers 12 lesen wir, vor dem Sturz ist das Herz eines Mannes stolz. Ehe man zu Ehren kommt, muss man demütig sein. Demut anerkennt, dass Gott unfassbar größer und weiser und mächtiger ist als wir Menschen. Zwei Sprüche dazu. Ihr seht das auf der Folie. Der Herr hat alles auf ein Ziel hin geschaffen, so auch die Bösen für den Tag ihrer Bestrafung. Ist schon krass, oder? Die Souveränität Gottes, es gibt nichts in dieser Welt, was ihm je entglitten wäre. Zweitens, keine Weisheit, kein Verstand, kein Rat besteht vor dem Herrn. Damit ist gemeint, Gott macht niemand etwas vor. Und dann wird noch das angewendet auf den Krieg zum Beispiel. Rosse werden gerüstet zum Tag der Schlacht. Das ist das, was Menschen tun. Aber der Sieg kommt von dem Herrn. Beide Aussagen sprechen über die Souveränität Gottes und es folgen noch viele andere in diesen Sprüchen. Sie sagen uns, Gott steht über allem und alles in diesem Universum ist ihm und seinem Willen untertan. Echte Demut wächst deshalb aus unserer Selbsthinterfragung, einer gesunden Selbsthinterfragung angesichts dieser unfassbaren Realität eines allmächtigen Schöpfers. Dass dieses Staunen vor Gott hat den König David gepackt in Psalm 8, Vers 4. Dort sagt er, wenn ich sehe die Himmel, deiner Fingerwerk, den Mond und die Sterne, die du bereitet hast, was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst und des Menschenkind, dass du dich seiner annimmst. Das ist eine gute Haltung, seine Haltung der Demut, dass wir uns vor diesem allmächtigen Gott selbst hinterfragen, wer sind wir eigentlich? Und diese Frage wird uns durch die Bibel hindurch immer wieder gestellt. So schreibt Paulus in Römer 9, Vers 20, ja, lieber Mensch, wer bist du denn, dass du mit Gott rechten willst? Spricht etwa ein Werk zu seinem Meister, warum hast du mich so gemacht? Oder Römer 14, Vers 4, wer bist du, dass du einen fremden Knecht richtest, das ist der Bruder in der Gemeinde gemeint, er steht oder fällt seinem Herrn. Oder Jakobus 4, Vers 12, einer ist der Gesetzgeber und Richter, der selig machen und verdammen kann. Wer aber bist du, dass du deinen Nächsten verurteilst? All diese Fragen zielen darauf ab, dass wir uns selbst erkennen, angesichts der Größe, Allmacht und Herrlichkeit Gottes. Demut kommt also aus der Selbsterkenntnis vor Gott und führt uns zu einer ganz neuen Sicht über uns selbst, über die Welt und auch über die anderen Menschen. In meiner ersten Gemeinde gab es eine Person, die hat mir den Einstieg in den Beruf des Pastors nicht leicht gemacht. Das war nicht in diesem Praktikum, sondern das war nach meinem Theologiestudium. Nicht selten war ich wirklich frustriert wegen dieser Person und ihren persönlichen Attacken, die sie auf mich gefahren hat. Ich stand ernsthaft in der Gefahr, ein richtig gemeines Feindbild gegenüber dieser Person zu entwickeln. Es gab etwas, was mich davor bewahrte. Und es war die Tatsache, dass ich zweimal täglich eine Gebetszeit hatte und ganz oft habe ich diesen Frust einfach vor Gott gebracht. Und in aller Regel ist schon beim ersten Gebet Folgendes passiert. In der Gegenwart Gottes hat Gott mir, als ich so bei Gott diese Person so angeklagt habe, was sie mir wieder getan hat, hat Gott mir in seiner Gegenwart mich selbst gespiegelt. Er hat mir meine Unzulänglichkeiten gezeigt und hat gesagt, hey, wisst ihr was, ich liebe diese Person, Daniel, genauso wie ich dich liebe, mit euren Unzulänglichkeiten. Also liebt ihr einander auch. In der Gegenwart Gottes geschah etwas Veränderndes mit mir. Das ist ja auch der, der Visionsslogan unserer Gemeinde, Gott begegnen, Veränderungen erleben, Menschen beschenken. Ich bin zutiefst überzeugt, das ist der Rhythmus des Reiches Gottes. In der Gegenwart Gottes, wenn wir uns vor Gott sehen, wie wir wirklich vor ihm sind, dann verändert das unser Herz. Das hat dazu geführt, dass ich diese Person nicht nur aushalten konnte, sondern dass wir Freunde wurden bis heute. Zweitens, Demut lebt aus dem Bewusstsein, dem allwissenden Gott gegenüber rechenschaftspflichtig zu sein. Sprüche 16, Vers 2. Einen jeglichen dünken seine Wege rein, aber der Herr prüft die Geister. Oder Sprüche 22, Vers 22. Beraube den Armen nicht, weil er arm ist, und unterdrücke den Elenden nicht im Tor, das ist gemeint vor Gericht. Denn der Herr wird ihre Sache führen und wird denen, die sie berauben, das Leben rauben. Alles schon recht krass. Rechenschaftspflichtig vor Gott. Einer der bekanntesten Schweizer Pfarrer, ich weiß nicht, wer von euch kennt ihn, war Albert Bitzius. Wer von euch kennt Albert Bitzius? Ganz wenige, aber ihr kennt ihn fast alle. Denn die meisten kennen ihn unter seinem schriftstellerischen Pseudonym Jeremias Gotthelf. Bitzius war es ein Anliegen, die Weisheit Gottes auf die Straßen und in die Häuser der Schweizer Bevölkerung zu bringen. Und um das zu erreichen, genügt ihm die Kanzel nicht. Deshalb schrieb er Romane. Und einer seiner Romane trägt den Titel Urli der Pächter. Wer von euch kennt Urli der Pächter? Also alle, die ihn nicht kennen, das ist wirklich Schweizer Kulturgeschichte. Das müsst ihr lesen, zwingend. Also das gibt es sogar als Buch und als Film. Urli der Pächter, der heißt im ersten Teil des Romans Urli der Knecht. Durch seine Rechenschaft und Treue verdient er sich die Ehre, zum Pächter zu werden. Doch kaum steht er in der Verantwortung, diesen Bauernbetrieb zu führen, hat er die Lehren aus seiner Knechtszeit vergessen und wird als Pächter zu einem ängstlichen, misstrauischen Geizhals. In der Gier, die ihn dabei erfasst, schreckt er nicht davor zurück, einen armen Bauern zu betrügen und ihn zu ruinieren. Doch dann wendet sich sein Glück in Unglück. Urli sieht darin eine von Gott gesandte Strafe und ihm wird neu bewusst, dass er all sein Tun vor einem allmächtigen Gott rechtfertigen muss. Er erkennt sein schuldhaftes Verhandeln, kehrt um, ändert sein Leben und wie durch ein Wunder kann sein eigener Hof dann vor dem Ruin gerettet werden. Eine der Lehren, die Jeremias Gotthelf mit dieser Geschichte vermitteln wollte, ist die Wahrheit aus Sprüche 22, Vers 22. Beraube den Armen nicht, weil er arm ist, und unterdrücke den Elenden nicht im Tor. Denn der Herr wird ihre Sache führen und wird denen, die sie berauben, das Leben rauben. Wir müssen uns für alles, was wir tun, vor Gott verantworten. Das führt uns zur Demut. Egal, wie viel Macht Gott uns anvertraut hat. Und manchen Menschen unter uns ist viel Macht anvertraut. Vielleicht bist du ein Chef über Dutzende oder sogar Hunderte von Angestellten. Du hast sehr viel Macht. Wie mächtig wir auch sein mögen in dieser Welt, wir werden für alles, was wir tun, Gott Rechenschaft ablegen. Die Bibel sagt, für jedes einzelne Wort. Und das führt uns in eine große Demut, in das Anliegen hinein, uns immer wieder selbst vor Gott zu prüfen. Diese Demut bringt der Apostel Paulus in 1. Korinther 4, Vers 3 zum Ausdruck. Er hat gerade eine gewaltige Rechtfertigungsrede gegenüber den Korinthern gehalten, die sich wirklich gewaschen hat. Und dann sagt er, denn ich bin mir keiner Schuld bewusst, aber Dadurch bin ich nicht gerechtfertigt. Der mich aber beurteilt, ist der Herr. Das ist Demut. Paulus kann hinstehen und für Dinge kämpfen, aber er weiß, im allerletzten muss ich mich vor Gott verantworten. Er wird über mich richten. Und vielleicht gibt es da Dinge in meinem Herzen, die ich jetzt noch nicht sehe, dass sie falsch laufen. Und dann wird Gott mir das offenbaren. Drittens, Demut rechnet mit dem souveränen Wirken Gottes in dieser Welt und in unserem Leben. Sprüche 16, Vers 9, des Menschen Herz erdenkt sich seinen Weg, aber der Herr allein lenkt seine Schritte. Oder Sprüche 19, Vers 21, in eines Mannes Herzen sind viele Pläne, aber zustande kommt der Ratschluss des Herrn. Einer der großen Irrtümer der Moderne liegt darin, dass sie das übernatürliche Eingreifen Gottes in diese reale Wirklichkeit, in der wir leben, verleugnet oder zumindest ausblendet. Die Bibel aber ist ein einziges Zeugnis von der ersten bis zur letzten Seite von genau diesem Eingreifen Gottes aus einer unsichtbaren Dimension in diese sichtbare Dimension. Wir finden viele Beispiele in der Bibel dafür. Ein Beispiel ist das des ägyptischen Pharao, der ein ganz übles Spiel mit dem Volk Israel spielt. Er glaubte allen Ernstes, dass er die Israeliten in einer Art Zermürbungsstrategie von ihrem Vorhaben abbringen könnte, in die Freiheit zu ziehen. Doch er hat nicht mit Gott gerechnet. Denn bei all seinen Plänen, die er in seinem Herzen ausgeheckt hat, das sagt uns die Bibel, hat er letztlich nur das befördert und vollbracht, was Gott schon lange beschlossen hatte, dass es geschehen soll. Nämlich, dass Gott sein Volk mit starker Hand aus Ägypten befreien wird. Gott hatte einen Showdown zwischen sich und dem Pharao geplant. Der Pharao hat dieses Spiel mitgespielt, ohne dass er realisiert hat, was er eigentlich tut. Das war möglich, weil Gott immer, wann immer er will, in völlig souveräner Art und Weise in dieses Weltgeschehen eingreifen kann. Und dabei hat Gott die Macht, selbst Menschen, die sich seinen Plänen entgegenstellen, zu seinen Werkzeugen zu machen. Und genau das sagt Gott in 2. Mose 6, Vers 1, dem Mose im Voraus. Jetzt wirst du sehen, was ich dem Pharao antue. Denn von starker Hand gezwungen wird er sie ziehen lassen. Ja, von starker Hand gezwungen wird er sie sogar aus seinem Land ausweisen. Diese Macht hat nicht aufgehört irgendwann vor 3000 Jahren dort in Israel. Diese Macht, da bin ich fest überzeugt, ist heute genau dieselbe. Und deshalb können wir die Kontrolle unseres Lebens Gott anvertrauen. Als ich gerade meine erste Stelle als Jugendpastor begann, landete kurze Zeit später ein Marschbefehl der Schweizer Armee für einen Wiederholungskurs auf meinem Schreibtisch. Und der WK lag mitten in einer geplanten Evangelisationskampagne unserer Gemeinde. Ich ging zu meinem leitenden Pastor und sagte ihm, ich war noch nicht angestellt, als ihr das geplant habt, und ich wusste noch nicht, dass dann WK ist. Ich werde da nicht da sein. Er sagte mir, no chance, du bist da, du verschiebst den WK. Die Jugendgruppe ist ganz wichtig und das braucht dich als Leiter dort. Okay, ich habe meinen Kommandanten im Militär angerufen. Der war alles andere als begeistert. Denn offenbar war ich nicht der Erste, der angerufen hatte. Ich musste wirklich das Telefon so weit weghalten von einem Ohr, um keinen Gehörschaden zu bekommen. Er schrie ins Telefon mit aller Gewalt: Ich leite eine Firma mit Hunderten von Angestellten und kann es mir einrichten, an diesem WK zu sein. Was meinen Sie eigentlich, wer Sie sind, dass Sie nicht kommen wollen? Sie haben einen Befehl und ich erwarte, dass Sie meinem Befehl nachkommen. Boom. Ich war noch nicht so lange im Militär, aber das hat mir schon gereicht. Ich fragte trotzdem noch ganz kleinlaut, ob es denn wirklich keine andere Möglichkeit gibt, eine andere Lösung. Er wurde noch lauter und sagte dann: Sie können ja in Bern anrufen und einen Antrag einreichen. Dieser Antrag kommt von Bern auf meinen Schreibtisch und ich muss den bewilligen. Und meine Meinung kennen Sie ja. Okay, ich war total eingeschüchtert, ging zu meinem Pastor und sagte: Hey, sorry, es geht nicht. Ich muss ins Militär. Mein Pastor war aber nicht einverstanden und er beauftragte mich: Du rufst jetzt in Bern an. Ich war echt in einem Dilemma, weil ich gedacht habe: Soll ich mich jetzt wirklich gegen meinen Kommandanten auflehnen? Er hat klare Ansage gemacht: Wir sollen uns unterordnen als Christen. Und weil mein Chef ja auch ein Chef war, war ich im Dilemma. Welchem Chef soll ich jetzt gehorchen? Ich ging wieder ins Gebet. Und mitten in diesem Gebet poppt dieser Satz aus 2. Mose 6, Vers 1 in meinem Gedächtnis auf. Jetzt wirst du sehen, was ich dem Pharao antue, denn von starker Hand gezwungen wird er sie ziehen lassen, ja, von starker Hand gezwungen wird er sie sogar aus seinem Land ausweisen. Ich mache es kurz. Ich habe in Bern angerufen. Das Ergebnis: wie durch ein Wunder wurde ich innerhalb von wenigen Minuten von meinem bevorstehenden WK befreit. Und nicht nur das, ich wurde ganz vom Militärdienst entlassen aufgrund meines geistlichen Amtes als Pastor. Der Beamte war so freundlich, hat in Stapel von tausenden von Dienstbüchlein meines gesucht, um einen Stempel der Dienstentlassung dort reinzuhauen, so dass ich nur an diesen Vers von Sprüche 21, Vers 1 denken kann: Des Königs Herz oder des Beamtenherz ist in der Hand des Herrn wie Wasserbäche, er lenkt es, wohin er will. Demut rechnet mit dem souveränen Wirken Gottes in dieser Welt und in unserem persönlichen Leben. Deshalb ist ein demütiger Mensch immer auch ein betender Mensch. Und deshalb kann ein demütiger Mensch die Kontrolle über sein Leben an Gott abgeben. Viertens, Demut stellt sich unter die mächtige Hand Gottes und erwartet Hilfe von ihm, anstatt seine Rechte eigenmächtig einzufordern. Sprüche 20, Vers 22: Sprich nicht, ich will Böses vergelten. Harre des Herrn, der wird dir helfen. Und Sprüche 16, Vers 32: Ein Geduldiger ist besser als ein Starker. Und wer sich selbst beherrscht, ist besser als einer, der Städte einnimmt. Wenn Petrus in 1. Petrus 5, Vers 6 schreibt: So demütigt euch nun unter die gewaltige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zur rechten Zeit, dann trifft das genau den Kern dieser Aussagen der Sprüche. Weil Gott ein allmächtiger, ein souveräner und über das ein liebevoller Vater für seine Kinder ist, brauchen wir uns nicht selbst zu rächen. Noch müssen wir unser Recht auf eigenmächtige oder gar gewaltanwendende Weise durchsetzen. Ich glaube, wir könnten uns viel Zeit, Ärger, Sorgen, vielleicht sogar Anwaltskosten sparen, wenn wir es lernen würden, in diesem Sinne die Kontrolle über unser Leben Gott abzugeben. Vor Jahren hatten meine Frau und ich eine Auseinandersetzung mit unserem damaligen Vermieter. In unserer Wohnung gab es einen Wasserschaden, der eindeutig auf Baumängel zurückzuführen war. Das war schon geklärt. Weil sich das Wasser aber über Monate langsam ausbreitete in dieser Wohnung, ohne dass wir es bemerkten, kam es zu Schäden an unserer Einrichtung Und wir merken das erst, als es zu spät war. Gemäß der Rechtsauskunft musste der Vermieter, der Eigentümer des Gebäudes, für diese Schäden aufkommen. Doch er weigerte sich kategorisch, auch nur einen Rappen zu bezahlen. Ich hatte mir ernsthaft überlegt, gegen diesen Vermieter vor Gericht zu ziehen. Der hat mich echt rasend gemacht. Wir hatten ja überdies noch 6 Wochen Baustelle in der Wohnung und keine Mietzinsreduktion und so weiter. Doch dann merkte ich, dass die Sache so mein Herz ergreift und mich in Beschlag nimmt, dass ich nicht mehr beten kann, nicht mehr denken kann, schon gar nicht mehr predigen kann. Und dann habe ich entschlossen, Herr, so geht's nicht weiter. Ich übergebe dir diesen ganzen Bettel. Also, wenn es dir wichtig ist, dann sorg du für uns. Kurze Zeit später kam es dann zu einer zufälligen Begegnung mit dem Bauleiter, das war ein Neubau, mit dem Bauleiter, der 2 Jahre vorher diesen Neubau geleitet hatte und für Garantieabnahmen da war. Wir kamen ins Gespräch und wir erzählten ihm von dem Schaden, das wusste er eigentlich, aber wir erzählten ihm auch von der Widerspenstigkeit des Vermieters. Als er das hörte, sagte er: Schicken Sie mir sofort eine Rechnung und einen Einzahlungsschein. Ich werde dafür sorgen, dass das Geld ohne Umstände bei Ihnen ankommt. Und so ist es geschehen. Wir hatten unseren Frieden und am Ende hatten wir sogar unser Geld. Weisheit bedeutet, Gott die Kontrolle zu überlassen. Aber vielleicht beschleicht dich jetzt ein ungutes Gefühl, weil du Menschen kennst, die diese Wahrheit missbrauchen, um sich ihrer Verantwortung zu entledigen. Es gibt Menschen, die haben einen so krassen Laissez-faire-Lebensstil, denen ist eigentlich alles egal, die haben gar nie die Kontrolle über ihr Leben übernommen, also können sie sich auch nicht loslassen. Von solchen Menschen lesen wir in Sprüche 19, Vers 3, manche bringen sich durch ihre eigene Torheit in Schwierigkeiten, aber die Schuld schieben sie dem Herrn zu. Das ist natürlich fatal. Das ist natürlich ganz fatal, wenn wir unsere Verantwortung gar nie übernehmen und dann in allen Dingen, die schieflaufen, so fatalistisch sagen, ja, ich überlasse es dem Herrn, das kommt schon alles, geht schon alles den Bach runter. Das ist ja nicht gemeint mit dem, was ich heute gesagt habe. Gott die Kontrolle zu überlassen, hat nichts mit Fatalismus zu tun, nichts mit Ignoranz, mit Faulheit oder Verantwortungslosigkeit. Deshalb der letzte Punkt. Der Demütige überlässt Gott die Kontrolle, ohne die von Gott zugewiesene Verantwortung zu vernachlässigen. Es ist und bleibt, ich kann es auch nicht ändern, ein Spannungsfeld zwischen Loslassen und Verantwortung übernehmen. Und wir können dieses Spannungsfeld nie grundlegend auflösen, sondern nur in dieser direkten, lebendigen Beziehung mit Gott leben. Wir können es nur aus dem direkten Gespräch mit Gott herausfinden, was ist wann dran. Und vielleicht erinnerst du dich an meine Geschichte vorhin mit dem Kommandanten im Militär. Ich hatte diese Sache wirklich ganz Gott übergeben. Doch dann hat Gott mir, damals durch meinen vorgesetzten Pastor, eine Aufgabe und Verantwortung zurückgegeben. Es war mein Auftrag, bei dieser Behörde anzurufen. Nur so konnte der Wille Gottes geschehen und sein Plan Wirklichkeit werden. Also Gott die Kontrolle zu übergeben, heißt nicht in Passivität zu versinken, sondern heißt, den Teil zu tun, den Gott uns zugedacht hat. Und dieser Teil wird uns nicht kaputt machen, der wird uns keine grauen Haare bereiten. Diesen Teil, für den wird Gott uns auch die Kraft schenken. Und so ist das ganz oft in unserem Leben. Und wir lesen das in Sprüche 20, Vers 18. Pläne kommen zum Ziel, wenn man sie recht berät. Und Krieg soll man mit Vernunft führen. Jesus greift das dann sogar im Neuen Testament auf mit, wenn man einen Turm bauen will, dann soll man die Kosten überschlagen. Oder wenn man in einen Krieg zieht, soll man auch die Kosten überschlagen. Also ich sage es noch einmal, ich habe es in meiner letzten Predigt schon gesagt, die Sprüche fordern uns nicht auf, unseren Kopf auszuschalten, unsere Verantwortung abzulegen, sondern sie fordern uns auf, dieses krampfhafte Festhalten und Kontrollieren wollen des Lebens loszulassen, in die Hände Gottes zu legen. Und dann, wenn wir losgelassen haben, haben wir offene Hände. Und dann können wir von Gott das empfangen, was unsere Verantwortung sein soll. Sprüche 21, Vers 15 bezeugt, das Planen eines Emsigen bringt Überfluss. Wer aber hastet, dem wird es mangeln. Also Gott warnt uns vor Kopflosigkeit. Manchmal kann das sogar bedeuten, dass Gott uns die Verantwortung zurückgibt, für etwas zu kämpfen. In manchen Fällen muss man vielleicht für etwas, eine gute Sache, sogar vor Gericht ziehen. Also ich kann mich erinnern, dass in Österreich, ich weiß nicht, wann das war, vor 20 oder etwas mehr Jahren, hat der Staat den Freikirchen in Österreich realisiert, dass sie eigentlich gar nicht das Recht haben, spendenbefreit zu sein. Das heißt, sie sollten plötzlich auf alle Spenden, die sie bekommen, Steuer bezahlen. Und das war ungefähr 40%. Also wenn du einen Franken spendest, gehen 40 Rappen an den Staat. Und das beruht auf einer Diskriminierung der religiösen Gemeinschaften. Und die Freikirchen haben sich zusammengetan, haben bis zum Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte geklagt und Recht bekommen. Die österreichische Regierung musste die Gesetze ändern und die Freikirchen sind dort heute als Körperschaft des öffentlichen Rechts anerkannt und als solche steuerbefreit. Also manchmal macht es Sinn, für etwas zu kämpfen, wenn Gott einem diese Verantwortung gibt, sodass man es dann wirklich durchzieht. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich fasse es nochmal zusammen. Der weise Mensch, der fähig ist, die Kontrolle Gott zu überlassen, ist ein demütiger Mensch. Und Demut ist die ehrfurchtsvolle Anerkennung, dass Gott unfassbar viel größer ist als wir Menschen. Und Demut ist das Bewusstsein, dass wir in allem, was wir tun, dem allwissenden Gott gegenüber rechenschaftspflichtig sind. Und Demut rechnet mit dem Wirken Gottes in dieser Welt und in unserem persönlichen Leben. Und Demut stellt sich unter diese mächtige Hand Gottes und seinen Willen, anstatt sich selbstherrlich und eigenmächtig zu handeln. Und fünftens, Demut überlässt Gott die Kontrolle, ohne die von Gott zugewiesene Verantwortung abzulegen. Vielleicht bist du einen Moment, sind wir einen Moment still und überlegen, wo betrifft mich das jetzt ganz konkret in meinem Leben? Das, was wir ja jetzt gehört haben, wird nur Frucht hervorbringen, also dieser Same wird nur aufgehen, wenn wir Gott antworten und tun, was er uns sagt. Wo hat Gottes Wort dich heute Morgen so berührt, dass es etwas zu tun gibt? Ich möchte dir Mut machen. Lass dir das von Gott zeigen und geh hin und tu das. Und dein Leben wird an Weisheit und Gunst bei Gott gewinnen. Amen.